Deutschlandfunk Nova. 100.
Diese Sendung ist eine Wiederholung vom 13. Februar 2015.
Alle paar Samstage gehen sie los. Die Sirenen. Zumindest in Köln und einigen anderen Großstädten. Warnsirenen werden dann getestet. Zivilschutz. Man horcht dann mal kurz auf. Ah, okay, wieder Probealarm. Und macht dann weiter, was man gerade eben gemacht hat. Bereitet das Mittagessen vor in seiner Einbauküche. Alles ist wie immer, alles ist sicher, alles ruhig. Im Radio die Nachrichten aus Donetsk, Kobane, dem Gazastreifen von Raketenangriffen. Aber das ist weit weg. Bei ein paar sehr alten Menschen sieht es aber vielleicht anders aus. Da rufen die Sirenen Erinnerungen wach. Angst, Panik. Erinnerungen an Bombenkeller, an Zerstörung, an hunderte verkohlte Leichen. Erinnerung an den Bombenkrieg der Alliierten. Einer der verheerendsten Angriffe fand genau vor 70 Jahren statt. Am 13. bis 15. Januar 1945. Da flogen alliierte Bomberangriffe auf Dresden. In 4 Angriffswellen wurde die Innenstadt fast vollständig zerstört. Mehr als 22.000 Menschen starben. Diese Bombardierung, diese Katastrophe wurde zum Mythos und wurde instrumentalisiert von den Nazis, von der DDR, später dann von Neonazis. Und irgendwie versuchten die, den Bombenkrieg der Alliierten mit dem Gräuel der Nazis zu verrechnen. Deutschland in Trümmern. In der 100 heute beschäftigen wir uns mit dem Bombenkrieg. Wolfgang Schiller ist hier 100-Redakteur und wir schauen dann erstmal nicht zurück, 70 Jahre, sondern wir schauen auf heute.
Was dieser Bombenkrieg mit uns, mit unseren Städten, mit unseren Seelen vielleicht gemacht hat. Obwohl das 70 Jahre her ist, spüren wir die Folgen bis heute und wir haben uns 4 Geschichten rausgepickt, wo wir das exemplarisch einfach mal zeigen.
Bei der ersten Geschichte, da sehen wir die Folgen direkt.
In Wesel, einer Stadt, die nach dem Krieg ein zweites Mal, sagt man, zerstört worden ist, architektonisch, weil etwas sozusagen nicht funktioniert hat. Stefan Beuting kommt aus dieser Stadt und er hat uns ja die Zerstörung und den Wiederaufbau dort vorgestellt.
Und er sagt, das ist eine der hässlichsten Städte Deutschlands. Wir schauen außerdem auf die alliierte Strategie und lernen Arthur Harris kennen, auch Bomber Harris genannt. Das ist der Mann, der bei der Royal Air Force die Strategie zu den Flächenbombardierungen entwickelt hat. Eine ganz spannende Geschichte, weil das nochmal einen anderen Blick auch auf diese Bombenangriffe wirft.
Die englische Sicht. Und wir schauen nach Nürnberg, wo Erich, ein Freund von Christian Rex, als Kind den verheerendsten Bombenangriff überlebt hat in einem Luftschutzkeller und sich heute noch daran erinnert, als ob es gestern passiert wäre.
Und schließlich schauen wir dann natürlich doch auf Dresden. Julia Roche, Kollegin von uns, kommt daher. Sie hat aber nur ganz kurz da gewohnt. Trotzdem ist diese Nacht, sind diese Nächte, die heute vor 70 Jahren begonnen haben, fest in der Familiengeschichte verankert, haben Spuren hinterlassen. Und diesen Spuren geht Julia Roche für uns nach. Das sind die Geschichten heute in dieser 100. Am Mikro Paulus Müller. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Arthur Harris war auch in seiner Heimat umstritten, schon während seiner aktiven Zeit. Bomber Harris oder sogar Butcher Harris waren seine Spitznamen. Harris war seit 1943 Chief Marshal der Royal Air Force. Er ist der Mann hinter dem Moral Bombing. Er entwickelte die Strategie des 1000-Bomber-Angriffs mit dem Ziel, deutsche Städte in Schutt und Asche zu legen. Das Ziel dabei, die Moral der Zivilbevölkerung sollte gebrochen werden. Martin Krinner macht uns mit Arthur Harris bekannt.
I didn't come up here to make a speech. I'm quite sure that a speech was the last thing you want to hear from me.
Es ist der 31. Mai 1945. Der Krieg ist vorbei. Vor 3 Wochen hat Deutschland kapituliert.
You've got a long way to go, those of you who are going today. And I know that you want to get there down bad.
Einer der ranghöchsten Offiziere der britischen Air Force verabschiedet sich von einem Teil der Truppe. Männer, die unter seinem Kommando standen und jetzt endlich wieder nach Hause gehen.
But I would like to say just one word or two to you before you go. There's been a great deal of argument about what the bombers could do and have done. But what I would like to say about it is this. When you fellows get home and get your grandchildren on your knee and they say to you, well, what did you do in the Great War, Grandpop? You can say without dissimulation and without a blush, I won it. Goodbye to you all and good luck to you.
Ich war ein bisschen stutzig, als ich diese Ansprache zum ersten Mal gehört habe. Hitler ist tot, Deutschland liegt am Boden, aber in Siegerlaune scheint dieser Offizier nicht zu sein. Er klingt eher trotzig. Er stellt sich vor seine Männer und hat offensichtlich das Gefühl, er muss ihnen erst erklären, dass sie gewonnen haben. Und dass sie sich nicht verstellen brauchen und nicht rot werden müssen, wenn sie irgendwann mal ihren Enkeln sagen, ich war im Krieg und ich habe ihn gewonnen. Der Offizier ist Arthur Harris. Und ich habe mir gedacht, klar habt ihr den Krieg gewonnen. Was gibt's da zu diskutieren? Aber hier redet nicht der Soldat Arthur Harris, der den Feind niedergerungen hat. Und auch nicht der Mensch Arthur Harris, der den Krieg durchlitten und überlebt hat. Hier redet der Oberbefehlshaber der britischen Bomberflotte, der den Tod hunderttausender Zivilisten befohlen hat. Hier redet Bomber Harris. Und wenn er sagt, wir haben den Krieg gewonnen, dann meint er, meine Strategie, der Terror der Luftangriffe, hat den Krieg gewonnen.
There are a lot of people who say that bombing can never win a war. Well, my answer to that is that it has never been tried yet, and we shall see. Germany will make a most interesting initial experiment.
Wer den Feind aus der Luft bombardiert, der hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Er kann einzelne wichtige Ziele ins Visier nehmen, um den Kriegsgegner zu schwächen. Seine Verteidigungsanlagen, Kraftwerke, Fabriken und so weiter. Oder er kann die Menschen bombardieren. Ihre Häuser, ihre Schulen und Geschäfte. Solche Flächenbombardements zielen nicht auf die Produktionsanlagen, sondern auf die Arbeitskräfte. Und sie zielen auf den Durchhaltewillen der Menschen. Im Jargon der Militärs redet man vom Moral Bombing. Arthur Harris war nicht der Erfinder solcher Flächenbombardements. Aber er war einer der glühendsten Befürworter. Und er trat seinen Dienst als Oberbefehlshaber des Royal Air Force Bomber Command an, als die britische Regierung einen Strategiewechsel anordnete. Weg von den gezielten Luftschlägen, die nur selten erfolgreich waren, und hin zum Flächenbombardement.
Diesmal geht es gegen das Zentrum der englischen Rüstungsindustrie. Das Ziel heißt Coventry.
Gelernt hatten die Briten diese Kampfweise von den Deutschen.
Immer neue Einschläge blitzen auf. Über 500.000 Kilogramm Bomben wurden in einer einzigen Nacht über Coventry abgeworfen. Führende amerikanische Blätter schrieben, Coventry sei dem Erdboden gleichgemacht worden.
Bereits kurz nach Kriegsbeginn waren deutsche Bomber über englische Städte hergefallen. Über London, Birmingham, Coventry und viele andere. Es waren die ersten Angriffe der Geschichte, bei denen wahllos alles platt gemacht wurde, was da unten am Boden stand. Traf es ein Munitionslager? Gut. Traf es ein Wohnhaus? Auch gut. Harris studierte diese Angriffe genau. Wie konnten die deutschen Flieger so tief in den englischen Luftraum eindringen? Wie fanden sie ihre Ziele? Welche Bomben verwendeten sie? Und dann fing er an, selbst mit dieser Art der Kriegsführung zu experimentieren.
There are a lot of people who say that bombing can never win a war. Well, my answer to that is that it has never been tried yet.
Lübeck, Rostock und Köln gehörten 1942 zu seinen ersten Zielen. Rostock machte aus Sicht der Militärstrategen noch halbwegs Sinn, weil dort Schiffe und Flugzeuge gebaut wurden. Lübeck dagegen war militärisch völlig unbedeutend. Harris wählte die Stadt aber aus, weil sie alt war und zum großen Teil aus Fachwerkhäusern bestand. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich große Brände ausbreiten würden, war deswegen sehr hoch. Und Köln war ein attraktives Ziel, weil es eine bedeutende Stadt war und leicht zu finden. Die Piloten mussten einfach nur dem Rhein folgen, bis sie den riesigen Dom unter sich hatten.
Cologne, Lübeck, Rostock, those are only just the beginning.
Für Harris waren diese Angriffe aber erst der Anfang.
When the storm bursts over Germany, they will look back as a man caught in the blasts of a hurricane will look back to the gentle zephyrs of last summer.
Wenn der Sturm erst richtig wüte, Dann würden die Deutschen sich an Lübeck, Rostock und Köln erinnern, wie an eine leichte Sommerbrise. Dieser Sturm brach Ende Juli 1943 über Hamburg herein. Mit der Operation Gomorra. Und mit ihr perfektionierte Harris seine Angriffstaktik. Die schweren Maschinen der Royal Air Force bildeten einen Bomberstrom, der mehr als 300 Kilometer lang war. Solche Massen von Flugzeugen hätten eigentlich leicht zu orten sein müssen. Aber die Briten warfen kistenweise Streifen aus Staniolpapier ab, um das Radar der Deutschen zu verwirren. Der eigentliche Angriff erfolgte dann in 5 Wellen. Die ersten Flieger, sogenannte Pfadfinder, warfen Leuchtbomben ab und markierten das nächtliche Zielgebiet mit roten, grünen und gelben Punkten. Hinter diesen Pfadfindern kamen Flugzeuge mit Sprengbomben, die eine spezielle Zündverzögerung hatten. Sie drangen tief in den Boden ein, explodierten unterirdisch und zerstörten so zum Beispiel Wasserleitungen, um der Feuerwehr später die Arbeit zu erschweren. In einer dritten Welle kamen Luftminen, die eine besonders starke Druckwelle erzeugen. Häuser, die in der direkten Umgebung standen, wurden sprichwörtlich umgeblasen. Und bei denen, die weiter weg standen, zersprangen die Fenster und Dächer wurden abgedeckt. So lagen Dachstühle und Treppenhäuser frei für die vierte Angriffswelle, die Brandbomben, mit denen die ganze Stadt angezündet wurde. In den heißen und trockenen Nächten im Juli und August 1943 verursachten sie in Hamburg einen Feuersturm. Winde in Orkangeschwindigkeit trugen die Flammen durch die Straßen und brannten alles nieder. Und wo die Feuerwehr und Sanitäter trotzdem versuchten zu helfen, wurden sie immer wieder von der fünften und letzten Angriffswelle unterbrochen. Reine Störangriffe, die nur dafür sorgen sollten, dass die Alarmsirenen wieder heulten und die Rettungskräfte zurück in den Bunker mussten.
There are a lot of people who say that bombing can never win a war. Well, my answer to that is that it has never been tried yet. We shall see.
Für Harris waren diese Großangriffe der Jahre 1942 und 1943 der Beweis, dass seine Strategie aufgehen würde. Er registrierte eine wachsende Genauigkeit der Treffer, berechnete in Prozentzahlen genau, um wie viel sich die Kampfkraft des Feindes verringert hatte und lobte sich dafür, dass er Deutschland in die Defensive gezwungen hatte. Denn tatsächlich musste die Wehrmacht viele Männer von den Fronten nach Hause zurückziehen, um die Städte zu verteidigen.
We are, for instance, retaining in Germany an army of able-bodied men, which amounts to certainly 3 million, if not more, who are there solely because of the combined bomber offensive of the British Bomber Command. Those men are employed on fighters, on ground installations, on searchlights, guns, and in the 1001 duties which the ARP in Germany has to perform.
Während Harris also davon träumte, Deutschland in die Kapitulation zu bomben, dachten andere an die Opfer. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in England und den USA. Sie bezweifelten, dass die Bomben das Volk zum Aufstand gegen das Regime bringen könnten. Im Gegenteil. Wer im Bombenhagel alles verloren hatte, der war vom Staat abhängiger denn je. Und Harris' Kritiker zählten die eigenen Verluste. Denn die Einsätze, in die er seine Männer schickte, waren extrem gefährlich. Insgesamt dienten im Laufe des Krieges 125.000 Männer unter seinem Kommando. Alle waren Freiwillige, im Durchschnitt 22 Jahre alt. Fast die Hälfte von ihnen wurde abgeschossen. Über 55.000 Männer kamen nicht vom Einsatz zurück. Harris betrachtete diese Verluste als notwendiges Übel. Piloten, die während der Einsätze Nerven zeigten, bezeichnete er offen als Schlappschwänze. Und auf diese Art und Weise verdiente er sich bei seinen eigenen Männern einen zweiten Beinamen. Aus Bomber Harris wurde Butcher Harris, der Metzger. Beeindrucken ließ er sich von all dieser Kritik aber nicht. Im Gegenteil. Im Herbst 1943 startet Harris eine neue Großoffensive, The Battle of Berlin. Der Plan? Er will 4000 Angriffe auf die Reichshauptstadt fliegen und einen ähnlichen Feuersturm erzeugen wie in Hamburg. Er ist überzeugt davon, dass diese Kampagne die Deutschen zum Aufgeben zwingen würde und verspricht Churchill sogar ein ganz konkretes Datum für das Kriegsende. Spätestens am 1. April 1944, so schreibt er, wird Hitler kapitulieren. Und das ohne die gefürchtete Großoffensive am Boden. Der Plan wird genehmigt, die Angriffe beginnen, aber Berlin will nicht brennen. Die Stadt ist anders gebaut als Hamburg. Breitere Straßen, größere Grünflächen, mehr Kanäle, mit deren Wasser die Brände gelöscht werden können. Harris bombt und bombt. Aber er legt Berlin stückweise in Schutt und Asche. Die eine große Katastrophe, die den Willen der Bevölkerung brechen soll, die bleibt aus.
There are a lot of people who say that bombing can never win a war. Well, my answer to that is that it has never been tried yet.
Als der Krieg zu Ende ist, ein Jahr später als von Harris prophezeit, ziehen die Alliierten Bilanz. Und für Harris ist sie ein Desaster. Die Wirtschaft hat kaum unter seinen Angriffen gelitten. Sogar in schlimmsten Zeiten konnten die deutschen Rüstungsfabriken ihre Produktion noch steigern. Und angesichts der Opfer, in den deutschen Städten genauso wie bei den britischen und amerikanischen Besatzungen, wagt niemand mehr zu behaupten, der Bombenkrieg sei in irgendeiner Weise human. Etwa weil er ein schnelles Ende bringt oder eine Situation wie in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs verhindert. Was blieb, war der Eindruck, Unrecht mit Unrecht bekämpft zu haben. Als Churchill, der die Flächenbombardements selbst angeordnet hatte, seine Siegesrede hielt, erwähnte er Harris und das Bomberkommando mit keinem Wort. Und auch sonst gab es keine der üblichen Ehrungen für Mut und Tapferkeit. Keine Ehrenmedaille, keine Einladung zur Siegesfeier in Berlin und auch kein Denkmal. Die Harris-Statue, die heute in London steht, wurde erst 1992 errichtet. Allerdings nicht vom Staat, sondern von den Veteranen. Und auch die wurde innerhalb von 24 Stunden mit Farbbeuteln beworfen. Ein offizielles Monument für die Flieger wurde erst 2012 errichtet. Und das nach langer Diskussion. Harris selbst schied im September 1945 im Streit aus der Royal Air Force aus. Eine Erhebung ins Oberhaus lehnte er ab und zog sich stattdessen für mehrere Jahre nach Südafrika zurück. Zweifel an seiner Strategie hat er nie geäußert. Im Gegenteil. In einem Interview, das ein Offizier der Royal Air Force, Tony Mason, 1977 mit ihm hielt, bedauert er zwar, dass die Zeiten schlimm waren. Seine eigenen Befehle aber bedauerte er nicht.
If you had the time over again, would you do anything differently?
If I had the same time over again, I would do the same thing. But I would always hope not to have the same time over again.
Bomber Harris. Martin Krinner über den Mann, der die Strategie zu den Flächenbombardements der Alliierten entwickelt hat. Mit ihnen wurden viele deutsche Städte zerstört. Wolfgang Schiller ist noch immer hier im Studio. Die Geschichte von Arthur Harris, dieses Moral Bombing, also das bewusste Bombardieren der Städte, auch der Zivilbevölkerung, um die Moral zu brechen.
Den Widerstand zu brechen.
Den Widerstand, genau.
Den Krieg dadurch zu gewinnen.
Das war ja die Idee.
Und man sieht das heute sehr kritisch, ob diese Idee jemals aufgegangen ist.
Es wurde ja auch gesagt, es ist, genau, vielleicht hätte es auch ohne diese Bombardierung klappen können, die Nazis zu besiegen.
Also ein englischer Historiker, Richard Overy, hat gerade ein sehr dickes Buch, Der Bombenkrieg, veröffentlicht. 1000 Seiten.
Da liegen? Wahnsinn.
Es ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Ich habe es nicht komplett gelesen, aber sehr viel angelesen. Er vertritt da sehr dezidiert die These, dass dieser Bombenkrieg nie das gebracht hat, was man sich davon erhofft hat, nämlich den Widerstand der Bevölkerung zu brechen. Und das interessanteste Argument finde ich eigentlich, die Deutschen haben ja zuerst den Bombenkrieg begonnen. Die haben genau, die englischen Städte bombardiert.
Da hat Bomber Harris sozusagen seine Idee hergehabt, ne?
Genau. Und in 9 Monaten intensivstem Bombardements englischer Städte ist die Moral der Briten nicht gesunken. Die haben sich da nicht einschüchtern lassen durch die Deutschen. Jetzt, und trotzdem hat er behauptet, wenn er die deutschen Städte bombardiert, dann könnte er den Widerstand der Deutschen brechen. Also wie man sozusagen... Man hätte doch aus der eigenen Erfahrung heraus feststellen können, dass das nicht funktioniert im eigenen Land. Wieso sollte es dann in Deutschland funktionieren?
Das ist immer so schwierig nachher zu sagen. Ne?
Ja.
Wir haben ja diese Diskussion zurzeit auch. Es gibt sie immer wieder, ne? Wenn es um Bombardierungen geht. Jetzt gerade erleben wir, dass viel mit Drohnen bombardiert wird. Man spricht da unter den Militärs von Präzisionsschlägen. Und da ist ja auch die Frage, ist das so? Und ist auch die Frage, kann durch solche Schläge ein Krieg gewonnen werden?
Und man stellt immer wieder fest, nein, es braucht dann doch immer die Bodenoffensive, weil die Verhältnisse am Boden dann doch so unübersichtlich sind. Und man kann eben nicht einfach ganze Wohnviertel in Schutt und Asche legen, wo sich der Gegner dann unter der Zivilbevölkerung verschanzt und man letztlich immer in das moralische Dilemma gerät, dass man Einrichtungen der Bevölkerung bombardiert und damit eben viel zu viele zivile Opfer mit in Kauf nehmen muss, um da militärische Ziele aus der Luft zu erreichen. Deswegen auch heute ist der Bombenkrieg ein sehr fragwürdiges Mittel, um wirklich einen Krieg zu entscheiden oder zu sagen, naja, da muss man jetzt keine Soldaten in Gefahr bringen, sondern wir machen das alles aus der Luft. Ich glaube, das ist nach wie vor ein Traum der Militärs, der nicht aufgeht.
Deutschlandfunk Nova 100.
Julia Rosch ist in Dresden geboren, hat aber nur kurz in der Stadt gelebt. Und trotzdem, die Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 spielt in ihrer Familie eine große Rolle. Immer noch, 70 Jahre danach. Warum, hat sich Julia gefragt. Und sie ist auf Spurensuche gegangen in Oma Roschs Dresden.
Dresden. Das steht in meinem Personalausweis unter Geburtsort. Ich bin dort im Januar 1983 zur Welt gekommen. Meine Eltern haben Dresden und die DDR im Winter 1985 verlassen. Da war ich noch nicht einmal 3 Jahre alt. Meine Oma hat damals schon in Westdeutschland gewohnt. Sie ist ein Jahr früher gegangen. Ich habe keine Familie mehr in Dresden. Es gibt dort kein Haus, keinen Dachboden, kein Kinderzimmer, in das ich zurückkehren kann. Aber wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme, antworte ich meistens Dresden. Mit Dresden verbindet mich meine Oma, die Mutter meines Vaters, der auch aus Dresden kommt. Meine Oma ist im Oktober 1916 in der Nähe geboren, in Riesa. Als sie ein Kind war, zog die Familie nach Dresden. Das muss in den 20er Jahren gewesen sein. In welchem Jahr genau, kann mir heute niemand mehr sagen. Meine Oma hat in Dresden Abitur gemacht, sie hat dort gefeiert und ihre ersten Dates gehabt. Bestimmt hat sie sich auch verliebt. Aber die Männer, die sie mochte, die sind später alle im Krieg gestorben. Darum hat sie nie geheiratet. Der größte Einschnitt in ihrem Leben als junge Frau war die Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945. Sie ist 28 Jahre alt, als nachts die Bomben auf ihre Stadt fallen. Meine Oma hat mir nur einmal von dieser Nacht erzählt. Wir saßen in ihrer kleinen Wohnung in Osnabrück. Sie mir gegenüber am Esstisch. Oma erzählte von Bomben und Feuer und wie sie zur Elbe gelaufen ist. Das Wasser hat sie gerettet, sagte sie, weil da nichts brennen konnte. Mit ihren Armen und Händen hat sie in diesem Moment große Kreise in die Luft gemalt und gesagt, solche Feuerbälle sind durch die Straßen gerollt. Ihre Augen waren dabei ganz leer. Sie hat mich angestarrt, ohne mich zu sehen. Leider kann ich meiner Oma viele Fragen heute nicht mehr stellen. Sie ist vor 12 Jahren gestorben, da war ich 20. Ich frage also meinen Vater.
Meine Mutter war eine sehr attraktive Frau. Die hat auch ihre Freizeit genossen. Die hat echt gelebt. Die hatte ganz viele Freunde. Die war oft tanzen und hat sich für Kunst und Literatur interessiert, was in dieser Stadt man irgendwie automatisch macht, weil die eben so viele Möglichkeiten bietet.
Mit dieser Stadt meint mein Vater Dresden. Die Mutter meiner Oma hieß Elfriede. Sie kam aus einer wohlhabenden und kinderreichen Arztfamilie. Omas Vater hieß Ernst. Er war Tischler und hatte eine Möbelfabrik. Mehr weiß ich nicht über ihn. Oma war die Älteste. Sie hatte 2 Brüder, Heiner und Wilfried. Die Roschs lebten mitten in der Stadt, in einer großen Wohnung mit hohen Decken, Flügeltüren und Fischgrätparkett. Das sehe ich auf alten Fotos, die sie aufgehoben hat.
Das war direkt an der Elbe, auf der Seite, wo die Frauenkirche ist, aber so ein Kilometer östlich am Sachsenplatz, wo die Straßenbahn vorbeifuhr. Das war das Terrassenufer, sehr attraktive Wohnlage mit Elbblick und einem Blick auf die andere Elbseite gegenüber. Daneben war das Gericht der Stadt Dresden, das ist stehen geblieben, das ist nicht kaputt gegangen, ist nicht zerstört worden. Aber drumherum ist alles weggebrannt. Das hieß, die Stadtteil hieß Johannstadt, den gibt es heute wieder, aber ist nicht wieder zu erkennen.
Meine Oma hat ein altes Schwarz-Weiß-Foto von diesem Haus aufbewahrt. 6 Etagen, hohe Fenster, aufwendig umrahmt und verziert, mit angedeuteten Säulen und runden Bögen. Das Haus bildet gleich eine ganze Straßenecke und auf der Ecke hat es einen kleinen Turm.
Also die haben da gut gelebt, die hatten auch viele Erbstücken, die hatten Meißner Porzellan, die hatten edle Sachen. Das war eine typische Mittelstandsfamilie. Wahrscheinlich auch begünstigt durch den Nationalsozialismus, durch diese Parteiengeschichte, wo der Vater meiner Mutter Mitglied war.
Der Vater meiner Oma war Mitglied in der NSDAP und Blockwart. Meine Oma hatte eigentlich keinen Bock auf die Nazis. Sie war weder in der Partei noch beim BDM. Sie wollte sich nicht politisch vereinnahmen lassen. Auch später in der DDR nicht. Gewehrt hat sie sich auch nicht, sondern weitergelebt. Sie war schon Ende 30, als mein Vater auf die Welt gekommen ist. Oma war alleinerziehend und hat in Dresden an der Technischen Universität gearbeitet. Nach dem Krieg ist sie nach Oberloschwitz, auf die andere Elbseite gezogen, wieder in eine große Wohnung mit hohen Decken und Blick auf die Stadt. Ich habe meine ersten Lebensjahre in genau dieser Wohnung verbracht, mit meinen Eltern und Oma. Irgendwann haben die Besitzer des Hauses Eigenbedarf angemeldet. Meine Oma konnte sich nicht vorstellen, in einen Plattenbau zu ziehen. Und sie war Rentnerin. Darum ist sie nach Westdeutschland ausgereist. Nach Osnabrück. Hier hat sie in einer praktischen Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt. Mit Zentralheizung und Balkon. In einem Mehrfamilienhaus aus den 50er Jahren. Meine Oma hat in Westdeutschland die Freiheit genossen. Sie konnte reisen, wohin sie wollte, und die Bücher lesen, die sie lesen wollte. Aber das Dresden aus der Zeit vor der Zerstörung ist immer ein Teil von ihr geblieben. Die Stadt hat in ihrer neuen Wohnung weitergelebt. Im Flur hingen Holzschnitte von der Frauenkirche, vom Zwinger und von der Hofkirche. Die Bilder hatte sie selbst koloriert. Meine Oma hat die neuen Räume mit ihrer Wärme gefüllt und mit Geschichten. Sie hat mir von Konzerten und Weihnachtsgottesdiensten in der Frauenkirche erzählt, dem Herz der Dresdner Altstadt, die bis zum Wiederaufbau in den 90er Jahren aus zwei halben Seitenteilen und einem Schutthaufen bestand. Ich habe es geliebt, wenn Oma erzählt hat. Zusammen sind wir durch ihre Kindheit gereist, durch die 20er Jahre, durch die Hitlerzeit und ja, auch durch den Krieg. In diesen Geschichten ist bei mir ein Bild von Dresden entstanden, das mich bis heute prägt. Eine wunderschöne Altstadt, in der es kaum Autos gibt, dafür aber eine rumpelnde Straßenbahn. Die Frauen tragen Kleider und die Männer Stoffhosen. Und mittendrin ist meine Oma, die mit ihren Pfennigabsätzen über das Kopfsteinpflaster läuft, um ihre Verehrer zu treffen.
Die Dresdner als solche, das ist eine sehr homogene Bevölkerung gewesen immer. Also eine sehr stolze Bevölkerung, die stolz auf ihre Stadt war, weil die einfach so schön ist. Dresden hat einen Mythos, es ist einfach so. Und den hat es heute noch. Und dieser Mythos, da haben viele Menschen heute wieder Angst, den zu verlieren.
Meine Oma hat viel Wert auf Manieren gelegt. Sie hat jeden Tag vom Meißner Porzellan gegessen, mit Silbergabeln, Messern und einem riesigen Mundtuch aus Stoff, das sie sich auf die Knie gelegt hat. Für Oma war das ein Statement. Das Porzellan und das Besteck waren das Einzige, was ihr aus der Wohnung mit dem Fischgrätparkett geblieben ist. Alles andere, Möbel, Kleidung, Schmuck, ist in der Bombennacht verbrannt.
Dresden war ja eine Stadt, wo die Bevölkerung einfach den Wunsch hatte oder die Vorstellung, nie angegriffen zu werden wegen der historischen, wunderschönen Stadt und der Bauwerke. Also, dass die praktisch geschützt ist vor Angriffen der Engländer und Amerikaner. Und die haben sich immer sehr sicher gefühlt, die Dresdner. So weiß ich das aus Erzählungen. Auch durch die Propaganda wahrscheinlich, die so gestreut wurde. Und ja, dann ist es irgendwann dazu gekommen. Das war Faschingsdienstag, Karneval. Das war ein Dienstag, der 13. Februar. Da kam irgendwelche Vorwarnungen, hat sie mir erzählt, meine Mutter, dass Bomberverbände unterwegs sind nach Berlin, Richtung Cottbus. Und was sich dann aber entwickelt hat, war Dresden.
In dieser Nacht vor 70 Jahren war meine Oma zu Hause, in der großen Wohnung am Sachsenplatz und hat dort auf ihren kleinen Neffen aufgepasst.
Und dann begann der Angriff irgendwie die Nacht um 10. Und da hat meine Mutter wohl gemerkt, dass das sinnlos ist, sich in dem Keller aufzuhalten. Sie hatte noch ein Kind dabei. Und da hat sie gemerkt, wenn sie sich länger in dem Keller aufhält, dass sie dort ums Leben kommen würde. Und sie hatte, die Familie hatte das Glück, am Elbufer zu wohnen, weil dieses Elbufer bildete einen Luftkanal, wo Sauerstoff durchzog. Und da hat sie das Kind genommen im Kinderwagen und ist runter an die Elbe. Das waren nur 100 Meter. Aber in der Zeit hat sie mir erzählt, dass sie ist zum Glück immer auf dem Fußweg gelaufen. Man konnte nicht auf den Straßen laufen. Der Asphalt, der hat gebrannt. Da steckten Menschen drin, die sind umgefallen wie Fackeln. Das hat mich sehr beeindruckt, immer diese Schilderung. Da hat sie das Kind genommen mit dem Wagen und ist mit einem Mantel und feuchten Decken Richtung Blasewitz am Elbufer lang gelaufen mit dem Kind.
Fast genau 70 Jahre nach dieser Nacht bin ich wieder in Dresden. Ich laufe durch die Altstadt und denke an meine Oma. Die Semperoper, der Zwinger, die Hofkirche, das grüne Gewölbe, dann die wiederaufgebaute Frauenkirche. Alles ist sauber, ein bisschen zu clean, ein bisschen zu Disneyland. Restauratoren, Stadtplaner und Architekten haben hier viel geleistet. Nur mit den Geschichten meiner Oma hat das nichts mehr zu tun. Ich gehe am Elbufer entlang zu der Stelle, an der meine Oma gewohnt hat und erkenne natürlich nichts. Ich habe ja nur das alte Foto dabei von dem Haus, das es schon lange nicht mehr gibt.
Und jetzt stehen hier eben so Häuser, die, naja, es sind keine Plattenbauten, sondern da hat man schon so ein bisschen versucht, so einen kleinen Stil nachzuempfinden mit so Giebeldächern. Und das waren alles mal Altbauten, wenn man sich das vorstellt, die komplett kaputt gegangen sein müssen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und irgendwo hier hat quasi meine Oma gelebt und hat aus dem Fenster geguckt.
Hier treffe ich Martina. Sie schiebt gemeinsam mit einer Freundin ihr Fahrrad Richtung Albertbrücke. Martina lebt seit 2005 in Dresden.
Also 13. Februar ist hier ein ganz wichtiger Tag. Viele Menschen, für die ist das einfach ein Thema. Für viele ältere Menschen, ja, auf jeden Fall. Das lebt ja in den Menschen weiter. Also ich meine, so lange ist die Frauenkirche ja auch nicht schon wieder aufgebaut. Also da bin ich dabei gewesen, als die Einweihung war.
Ich frage sie, ob ihr die neu aufgebaute Altstadt nicht manchmal auch wie Disneyland vorkommt.
Ich war noch nie in Disneyland. Nee, also für mich ist das eine lebendige Stadt. Also nee, kann ich jetzt nicht sagen.
Ich fühle mich fremd in diesem neuen Dresden. Was mich mit der Stadt verbindet, das sind die Geschichten meiner Oma. Die alten Fotos, das Meißner Porzellan, das Silberbesteck. Alles aus einer Stadt, die es schon seit 70 Jahren nicht mehr gibt.
Omas Dresden. Julia Rosch hat Spuren der Dresdner Bombennacht von 1945 in ihrer Familie gesucht und gefunden.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Und dann war Wesel weg. 3 Tage lang, am 16., 17. und 19. Februar 1945, flogen alliierte Bomberangriffe. Dazu kam Granatbeschuss. Danach gab es Wesel nicht mehr. Der Stadtbereich wurde zu 98% zerstört. Eine Katastrophe. Ab 1959 begann dann eine weitere Katastrophe. Jedenfalls sehen das viele Menschen aus Wesel so. Der Wiederaufbau. Es entstand ein neues Wesel. Ein Wesel wie ein Verwaltungsbeamter im mittleren Dienst. Grau, langweilig, effizient. Exakt neutral. Und deswegen fällt es den Weselern auch schwer, eine Beziehung aufzubauen zu ihrer Heimatstadt. Stefan Beuting ist in eine der hässlichsten Städte Deutschlands gefahren und hat nach der Weseler Identität gesucht.
An den Gebäuden, wenn man sich so andere alte Städte anguckt, die haben so ein bisschen Schick und Charme und Gemütlichkeit. Und hier ist alles so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. So ein bisschen langweilig, ne?
Wesel am Niederrhein.
Fällt mir wirklich nichts zu ein. Ich bin wirklich gerade im Stress.
Und mir fällt es überhaupt nicht leid, etwas Schlechtes über Wesel zu sagen. Ist ja klar, bäschst du deine Heimat, bäschst du ja immer auch ein Stück von dir selbst. Ja.
Ist besser geworden seit der Renovierung von der Fußgängerzone, aber ansonsten ist sie nur eigentlich tendenziell nur praktisch.
Ja, das ist ja nicht mehr so wie früher. Ne? Irgendwie ist das keine schöne alte Stadt, das ist eine neu aufgebaute Stadt. Ne? Da fehlt irgendwie so ein bisschen Flair und so, ne?
Aber mindestens genauso schwer ist es für mich, was Nettes über Wesel zu sagen.
Ja gut, ich identifiziere mich jetzt nicht so mit Wesel. Ne? Ich bin zwar hier seit 75, aber das ist es auch. Ne? Also, das ist jetzt nicht meine Lieblingsstadt. Ne? Also ich finde andere Städte schon schöner. Ne?
Wesel, die Stadt, in der ich groß geworden bin, die liegt am Niederrhein. Nördlicher Rand vom Ruhrgebiet, aber eigentlich nicht mehr Ruhrgebiet. Mit gut 60.000 Einwohnern, nicht klein, aber auch wirklich nicht groß. Sie liegt zwischen A3 und A57 und mit der Rheinbrücke ist sie überhaupt nicht mehr idyllisch, aber deswegen auch noch nicht besonders städtisch.
Ich glaube, die haben sich damit abgefunden. Also in Wesel ist das eher, man hat sich damit abgefunden, was da ist.
Exakt.
Neutral.
Die ersten 24 Lebensjahre, die gehörten Wesel. Eine Zeitspanne, in der du sowas wie Persönlichkeit ausbilden kannst. Eine Stadt kann dir dabei helfen, wenn du dich zum Beispiel an ihr reiben kannst oder vielleicht sogar stolz auf sie sein kannst. Aber Wesel?
Keine Spannung vor der Entspannung.
Exakt neutral.
Nicht depressiv, nicht aggressiv.
Exakt neutral.
Ach, Wesel. Erst kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Zunächst mal sind da zwei Tage im Frühjahr 1945. Das Time Magazine schrieb damals, Wesel sei von britischen Bombern pulverisiert worden. Und dann? Na, dann kam der Wiederaufbau. Weil so viele Menschen so dringend wohnen mussten, wurde Wesel ziemlich provisorisch. Große Eile, kein Geld, alles verständlich. Doch dann kommen Jahrzehnte des architektonisch-gestalterischen Dümpelns. Tatvorwurf, unterlassene Stadtplanung. Ich fahre nach Wesel und will wissen, warum Wesel so weselig ist. Warum ich mich mit Wesel nie so richtig identifizieren konnte, geschweige denn stolz drauf sein. Ein wichtiger Anhaltspunkt sind natürlich Kriegsende und die 50er. Im Gepäck habe ich zwei Bücher über die Zerstörung von Wesel und den Wiederaufbau. Martin Röhlen hat sie herausgegeben. Der ist promovierter Historiker, hiesiger Stadtarchivar und er kennt Wesel wie seine Westentasche. Mit Röhlen treffe ich mich und mit Karin.
Ja, die Stadt hier ist halt eine kleine Stadt, ne? Schön am Rhein, ist nicht viel los. Ne? Also gibt es gerade mal einen Kornmarkt, da ist so das Einzige, wo wir hingehen. Ansonsten, ja, ein, zwei Kinos, das war's.
Karin und ich kennen uns noch aus Schulzeiten. In ihren letzten Jahren hat sie eine Weltreise gemacht, ist nach München umgezogen und hat dort auch eine Eventagentur gegründet.
Wesel, also... Ja, unsere schöne Stadt ist natürlich nicht so eine besonders hübsche Stadt. Das wissen wir alle nach dem Krieg, ne? Ist alles zerstört jetzt. Man denkt sich...
Ja, und jetzt ist Karin also wieder hier, in Wesel. Das kann nicht allein am Charme der Stadt liegen. Es sind bei ihr ganz praktische Gründe. Familienplanung und Großeltern. Aber was dann passierte, das passierte auch nur, weil Wesel so ein Vakuum bereithält. Wenig Schönes, nichts, was Identität stiften könnte. Doch der Reihe nach. Wesels Geschichte beginnt früh. Als Düsseldorf noch auf keiner Landkarte zu finden ist, da ist Wesel schon Stadt.
Das ist die größte Stadt des Niederrheins. Die haben 10.000 Einwohner im 16. Jahrhundert. 10.000 Einwohner. Und die zweitgrößte Stadt ist Emmerich, die hat 5.000 Einwohner. Das ist doppelt so groß. Duisburg 4.000 und. Ne? Das heißt, das ist dann alles unwesentlich. Und dann gibt es im Rheinland gibt's nur noch drei Städte, die größer sind. Köln, Aachen und Neuss.
Hansestadt, Handelszentrum.
Das waren reiche Kaufleute, die haben sich nicht so eine Hütte hingesetzt, die zusammenbricht, sondern die haben mit Steinen gebaut, mit schönen Fassaden.
Und die günstige Lage zwischen Rhein und Lippe.
1212 sendet, 1212 sendet, 1212 sendet.
Gegen Ende des Krieges liegt Wesel nicht mehr günstig.
1212 bringt Frontnachrichten.
Amerikanische Einheiten stehen bei Erpel gegenüber Remagen am rechten Rheinufer.
Wesel liegt auf dem Vormarschweg der Alliierten.
Der Brückenkopf Wesel erfuhr weitere Einengungen.
Es waren erstmal drei Tage im Februar, wo massiv bombardiert wurde.
You are over your dropping zone now.
Das war das Übergangsgebiet und da haben die Alliierten großräumig erstmal Tabula Rasa gemacht, um möglichst wenig Widerstand zu haben.
The time has come to deal the enemy a terrific blow in Western Europe. The blow will be struck by the combined sea, land and air forces of the Allies.
Der Oberbefehlshaber der britischen Truppen, Montgomery, der bezeichnet später die Zerbombung Wesels als Masterpiece. Im März 1945 ist Wesels Innenstadt dem Erdboden gleich. Zerstörungsgrad 97%.
Ja, das war ein großer Schutthaufen. Das war eine Fläche von 1 Kilometer mal 500 Metern, die Meter hoch mit Schutt bedeckt war. Also im Schnitt, glaube ich, 200 Meter, 3 Meter mit Schutt bedeckt war.
Der Schutt liegt in Wesel besonders hoch, wegen der mittelalterlichen Stadtstruktur. Enge Gassen, hohe Bebauung. Das ist die Katastrophe nach der Katastrophe. Es geht nämlich nicht voran. Das Aufräumen dauert quälend lang.
3 Jahre lang lief in der Stadt nichts.
Hey Wesel, du hast kein Flair. Was fehlt hier eigentlich? Und warum? Das war ja im Prinzip die Frage, als ich hier hingefahren bin. Die ist ja auch berechtigt. Nur als Röhlen mir von Menschen erzählt, die monatelang in den Kellern ihrer Ruinen hausen. Von der Seuchengefahr. Als ich ein Luftbild sehe, wie neben dem Dom auf dem großen Markt Schuttkrater an Schuttkrater liegt, friedlich und still, wie auf dem Mond. Da wird mir klar, in Wesel geht's erstmal darum, nicht zu sterben. Und noch lange, lange nicht ums Flair.
Ja, wir gehen einmal noch gucken.
Martin Röhlens Büro ist in der alten Zitadelle der Stadt. Von dort sind es nur ein paar Fußminuten in die Innenstadt. Er will mir erklären, wie Wesel wieder aufgebaut worden ist. Einige Fehltritte zeigen, die bis in die Gegenwart nachwirken. Leicht zynisch könnte man sagen, die zweite Welle der Zerstörung.
Wir gucken uns jetzt gleich mal die Sachen an, wovon wir gesprochen haben, damit man Natura sieht, was scheiße war oder was schlecht war oder was eben abgefrühstückt ist.
Wir beginnen hier durchs Tor. Direkt hinter der Zitadelle liegt Wesels Bundesversuchssiedlung. Die Tatsache, dass es davon nur eine in Wesel und eine weitere in Jülich gibt, zeigt, der Bundesversuch war nicht besonders erfolgreich. Doch Wesel hat seine Siedlung. Immer noch.
Bundesversuchssiedlung. Ne? Du bist hier vorne hin, das sind, glaube ich, 11 Reihen. Billigste Bauweise. Jetzt sind sie ja schon einigermaßen hübsch verkleidet worden, ne, in den späten 50er Jahren. Wenn man jetzt sich da vorstellt, Sie sehen, da ist ein Eingang. Und wenn Sie auf der anderen Seite sehen, da haben Sie noch einen Eingang. Das heißt, man geht in den einen Eingang geht man Erdgeschoss. Ja. Auf der anderen Seite geht man direkt nach oben. Jede Wohnung hat einen eigenen Zugang. Äußerst beengte Verhältnisse.
Angegraute Fassaden, kleine Fenster, vergessene Vorgärten. Bonjour, Tristesse.
Man brauchte dringend Wohnraum. Richtig dringend Wohnraum. Und man brauchte Wohnraum für Leute mit wenig Geld. Sozial schwache Leute, Krieger, Witwen und so weiter und so fort, die mussten ja irgendwo unterkommen. Und da musste man schnell und preiswert bauen. Und das war eben ein Versuch, schnell und preiswert zu bauen. Das war dann vielleicht zu preiswert.
Weiter geht's zum großen Markt, zum historischen Stadtzentrum. Wesels wichtigster Platz. Sobald wir da sind, sagt mir mein Gefühl, ich will schon wieder weg.
Sie müssen sich ja vorstellen, als es hier in Mitte der 50er Jahre diesen Wettbewerb gab, da war das hier kahl. Da war das hier das Zentrum und das war kahl.
Ein Wettbewerb, so. Vielleicht wäre ja kahl sogar okay gewesen im Vergleich zu dem, was da in etwa 80 Meter Breite vor uns steht.
Eine Häuserzeile mit einer ganz leichten konvexen Wölbung hier. Im Prinzip wirkt das auf mich quadratisch praktisch gut, aber sowas wie eine Linie oder ein Stil oder ein Bemühen um Schönheit kann ich jetzt hier nicht erkennen.
Ja. Ich sehe kein Dach, ne? Also das heißt ein flaches Dach. Dann kommt diese Fassade noch viel mehr zum Tragen. Ich sehe quasi nur in dem zweiten Haus von links den Versuch einer Gestaltung der Fassade durch diese eingeschränkten Fenster. Aber ansonsten sieht das Ganze ein bisschen trostlos aus. Die Trostlosigkeit kommt noch mehr zum Tragen durch diese eher nach Verklinkerung aussehenden Steine.
Chance vertan. Das Verrückte daran, es hätte eine gute Idee gegeben. Röhlen hat den Entwurf in seinem Buch zum Wiederaufbau abgedruckt. Der Weseler Architekt Werner Brücker hat ihn eingereicht. Der wirkt großartig. Die Häuser im Heimatstil. Aufeinander abgestimmte Giebel. Nicht zu gleichförmig, aber doch interessant. Und im Erdgeschoss die dazu passenden, sachlich schicken Arkadenbögen. Stattdessen hier ein paar nackte Säulen in unterschiedlichen Abständen.
Die Arkadengestaltung ist natürlich sehr, sehr nüchtern und fällt natürlich gegenüber dem, was man in dem ersten Haus sieht, der ehemalige Löwenapotheke, da fällt es geradezu ab.
Brückers Entwurf hätte genau diese Arkadenform der Löwenapotheke aufgenommen. Kaum zu glauben, aber Wesel. Wir müssen nicht weit, um den nächsten Aufreger zu finden. Direkt hinter uns, Wesels altes Rathaus. Gotikfassade. Im Krieg völlig zerstört. Vor 4 Jahren wieder repliziert. An Röhlens Gesicht sehe ich, er ist kein Freund davon.
Was ärgert Sie daran?
Das kann ich nur... Schauen Sie nach in meinem Wiederaufbaubuch. Da gibt es einen bösen Artikel dazu.
Der Artikel heißt Identität und Wiederaufbau und führt aus, dass man bitte inszenieren nicht mit Fortschreiben verwechseln soll. Siehe Stadtschloss Berlin. Und dass du mit so etwas, Röhl nennt es Disneyland, dass du mit so etwas vieles stiftest, aber sicher keine Identität. Dabei wäre doch Identität gerade wichtig. Verpasst. Wir gehen weiter durch die Fußgängerzone. Vorbei an zu kleinen Geschäftsflächen, die dem Einzelhandel heute Probleme bereiten. Vorbei an 50er-Jahre-Zweckbauten, ohne den Stil der 50er-Jahre-Moderne. Vorbei an der Straßenecke Kreuzstraße-Esplanade. Hier stand früher das Stadtwerkerhaus, Baujahr 1958. Einladende gläserne Front, offen, klar. Und an der Dachkante solche wunderschönen preußischen Kappen. Das war nichts von der Stange, das war ein Blickfang.
War zeitlos schön und jeder hat es geliebt. Es wurde abgebrochen Anfang 2000.
Stadtwerkehaus weg. Klotz hin. Drin Saturn.
Exakt.
Neutral.
Esel, du bleibst einfach schwierig. Das warst du immer schon. Findet übrigens auch Karin.
Irgendwas passt nicht, ne? Es passt einfach nicht. Damals kam schon die Idee, völlig utopisch, aber ich habe dann gedacht, Mann, man müsste doch mal so einen Blumenwettbewerb machen. Alle, ich weiß auch nicht, da habe ich gerade so einen Gartentick wahrscheinlich gehabt. Entschuldigung, war so. Und da ja, da müssen doch mal alle, also bemerkt, ich war 16, ja, also vielleicht 17. Und wäre doch total genial, alles voller Blumen zu haben, ja. Vielleicht machst du dann noch so einen kleinen Wettbewerb und dann hast du halt zwar keine schönen Fassaden, nichts Buntes angemalt, aber wenigstens irgendwie was Nettes.
Aus der Blumenidee ist damals nichts geworden. Schade. Dafür hat sie sich das Ideenentwickeln beibehalten und nun eine andere umgesetzt. Ein Projekt, mit dem ich mich heute sehr gut identifizieren kann. Hat zwar ein paar Jahrzehnte gedauert, aber seit ein paar Monaten gibt es da etwas, wo ich sage, boah, Wesel, da kannst du stolz drauf sein. Karin hat vor etwa 1,5 Jahren in Scala investiert. Scala, das war mal ein Kino, ging dann vor ein paar Jahren pleite. Karin hat Geld in die Hand genommen, den Kinosaal umgebaut und geöffnet. Für Kleinkunst. Die Weseler, wir sind seitdem ganz aus dem Häuschen. Poetry Slam, Singer-Songwriter, Rudelsingen mit 350 Leuten. Und auch, wenn mal was nur mittelmäßig ist. Keiner meckert. Ungewöhnlich für den Niederrhein. Karin Scala brummt jedenfalls. Immer mehr Veranstaltungen, immer mehr Stammgäste. Shiny Wesel People. Karin nennt das übrigens ihr Himmelfahrtskommando. Und dieses Himmelfahrtskommando, das hätte doch in keiner anderen Stadt so funktioniert, oder? Danke, Wesel.
Exakt neutral. Stefan Beuting war in Wesel unterwegs. Die Stadt wurde im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört und danach irgendwie ohne guten Plan wieder aufgebaut.
Deutschlandfunk Nova 100.
Es sind nur Gerippe von Häusern, wenn sie überhaupt noch stehen. Es ist, als habe einer die Außenfassade einfach eingerissen. Man kann durchschauen, sieht ein paar Zwischenwände, Fetzen von Tapeten, Überreste von Möbeln. Ein Bild aus Kobane ist das, im Norden Syriens. Ähnliche Bilder kennen wir aus der ganzen Welt, aus Bagdad, Donetsk, Afghanistan. Und es kommt einem irgendwie immer sehr weit weg vor, diese Kriegsrealität. Dabei ist es gerade mal 70 Jahre her, dass der Krieg brutale Realität in deutschen Großstädten war. Und noch gibt es Leute, die diese Realität erlebt haben. Menschen, die die Nazi-Herrschaft, den Krieg und die Bomben überlebt haben. Erich zum Beispiel. Er überlebte die Bomben in Nürnberg. In einem Bombenkeller. Christian Rex hat den Mann getroffen.
Und in Nürnberg anschließend, also er war alles total zerstört. Und dieser Geruch überall, das Verbrannte. Und auch, wenn Menschen verbrennen, das ist ein ganz schlimmer Geruch.
Mein Freund Erich ist bald 80. Als Kind hat er die schlimmste Nacht des Nürnberger Bombenterrors am 2. Januar 1945 überlebt. Er hat mit seiner Familie in der Nürnberger Innenstadt gewohnt, die in dieser Nacht fast vollständig zerstört wurde. Ich besuche ihn in seinem gemütlichen Wohnwagen auf einem Campingplatz in Langenfeld am Rhein. Wir sind Nachbarn dort und ich habe ihm oft gebannt zugehört, wenn er von seinen Erlebnissen im Krieg erzählte. Jetzt sitzt er mir am Tisch gegenüber, sein weißes Haar hängt ihm in den Nacken. Er trägt eine schwarze Baskenmütze. Sonst hat er ein schelmisches Lachen, das ich aber an diesem Nachmittag nicht hören werde.
Wir hatten an und für sich sehr Glück. Wir wohnten in einem Dreifamilienhaus und unten war Metzgerei.
Die einem Parteibonzen gehörte, wie Erich sagt. Der Parteifunktionär wurde jedes Mal mit dem Auto abgeholt, bevor es Fliegeralarm gab. Und so wussten Erichs Familie und die anderen Anwohner schon bevor die Sirenen heulten, dass sie in den Keller mussten.
Das war so mal früher, mal später. Und wenn der dann mit Karacho weggefahren ist, dann haben wir gesagt, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, das Nötigste zusammenpacken und ab in den Keller. Und mein Vater hat ja durch den Betrieb die Möglichkeit und durch diese Zwangsarbeiter mit den Keller auszubauen.
Erichs Vater war zu Hause und musste nicht in den Krieg, weil er bei einer Siemens-Tochter als Werkzeugmacher arbeitete und dort 300 Zwangsarbeiter beaufsichtigte, die an kriegswichtiger Panzerproduktion beteiligt waren. Erichs Vater war aber kein Nazi, im Gegenteil, er war nicht in der Partei, er half den Arbeitern, schützte sie und besorgte ihnen Essen und wäre deshalb in den letzten Kriegstagen beinahe noch von der SS hingerichtet worden.
Mein Vater hatte also richtig die Tür mit Stahlplatten verstärkt und dann ging es ungefähr so 10 Stufen runter und da haben wir uns alle sicher gefühlt.
Was habt ihr mit runtergenommen?
Bisschen Geld hat meine Mutter eingepackt und vor allen Dingen zum Essen und zum Trinken. Das Geräusch, wenn die Sirenen gingen, das war ja dann immer am Anfang Vorwarnung, Nachwarnung und auf, ab und so. Und da waren ja alle Kilometer irgendwo auf dem Dach waren Sirene und die heulten dann alle. Und die einen fingen früher an, die anderen später. Und das war auch ein Geräusch, das innerlich. Die Angst. Es ist einfach.
Die meisten anderen Bewohner der Nürnberger Innenstadt versuchen an diesem 2. Januar 1945 noch rechtzeitig in die Bunkeranlagen unter dem Burgbergmassiv zu kommen.
Allerdings musste man es auch bis dahin schaffen. Und bei dem Angriff sind ja über 1800 Menschen umgekommen, die es eben nicht mehr in diese sicheren Bunker geschafft haben. Wer einfach nur in den Keller seines Hauses gegangen ist, hatte in diesem Fall einen lebensgefährlichen oder lebenkostenden Fehler gemacht. Denn ein einfacher Keller, auch wenn er zum Luftschutzbunker so ein bisschen umgebaut war, hat in dem Fall nichts geholfen.
Das erzählt mir der Historiker Dr. Alexander Schmidt, der beim Dokumentationszentrum in Nürnberg arbeitet. Die Chance, in Nürnberg zu überleben, als sich 521 englische Flugzeuge der Stadt nähern, ist gering. Der Angriff der Engländer beginnt um 19.30 Uhr und dauert eine Viertelstunde. Im Buch Der Luftkrieg gegen Nürnberg wird Frank Patch, ein australischer Funker, an Bord einer englischen Lancaster so zitiert.
Die Nacht war kristallklar, Sterne funkelten am Himmel und der Mond schien so, dass es beinahe taghell war. Die Lancasters vor uns ließen weiße Kondensstreifen hinter sich, denen feindliche Jäger leicht hätten folgen können.
In Nürnberg gibt es praktisch keine Luftabwehr mehr und Patch und seine Kameraden fliegen schon 3,5 Minuten vor der geplanten Zeit über die Stadt. Patchs Flugzeug geht tiefer.
Wir flogen in niedriger Höhe über die Stadt. Die von Schnee bedeckten mittelalterlichen Gebäude erinnerten an eine Weihnachtskarte. Es schien nicht recht zu sein, diese friedliche Szene mit Bomben zu stören. Meine Nerven waren bis zum Reißen gespannt, als wir mit offenem Bombenschacht langsam und stetig über das Stadtzentrum flogen.
Im Internet gibt es viele Filme über den englischen Bombenterror. In einem englischen Film, der wie Propaganda daherkommt, wird der Luftangriff von oben gezeigt. Ich sehe, wie die Bomben explodieren. Helle Blitze. Nürnberg brennt.
A city is literally being wiped out before your eyes. Explosions and fires are sucking the oxygen from the air. Nothing can live in this inferno. City by city, the Nazi Reich is dying.
Das Ziel der Engländer bei dem Bombenangriff in dieser Nacht ist es, die Moral der deutschen Bevölkerung zu brechen und die Infrastruktur zu zerstören. Bei dem Angriff werden über 1.800 Menschen getötet. Über 3.300 Menschen werden verletzt. 100.000 werden obdachlos. Die Nürnberger Innenstadt wird zu über 90% zerstört.
Ja, es ist ja was sehr Perfides. Zum Teil sind es ja Phosphorbomben. Das heißt, zuerst wird bombardiert, dass Löcher in den Häusern und in den Dächern sind. Dann werden Phosphorbomben geworfen, die dann tiefer in die Häuser fallen und dieses Phosphor brennt dann. Und es sind also wirklich hohe Temperaturen, da sind Menschen regelrecht verkohlt. Ja, es sind also gruselige Bilder. Und diese Wirkung, man kann sich es einfach nur wie ein grauenhaftes Inferno vorstellen.
Und in dieser Inferno-Nacht sitzen Erich und Dutzende Menschen aus der Nachbarschaft in dem vom Vater befestigten Keller unter ihrem Haus.
Wie war das, wenn ihr unten bei euch im Keller wart und oben fielen die Bomben, hat das alles gewackelt?
Da haben wir gedacht, das ist wie ein Erdbeben. Noch schlimmer, das hat richtig alles sekundenlang geschwankt. Das war mit einer der markantesten, schlimmsten Erinnerungen, die ich hatte. Das war dann stockdunkel und diese Angriffe, man hat richtig gehört, wie die Bomben runtergesaust kamen. Gerade die englischen Fliegerbomben, die hatten hinten so eine Art Propeller. Und das war ein ganz schlimmes Geräusch. Und da saßen wir da unten in dem Keller. 40 Mann, 50 Mann manchmal. Mein Vater an der Tür direkt, Stahlhelm auf. Und da war nichts mit Strom, da waren Kerzen da. Irgendwann waren die Kerzen vorbei, Tür nicht mehr auf. Mein Vater gesagt, jetzt sind wir verschüttet.
Eine Viertelstunde Bombenregen und dann beginnt das Warten. 3 Tage und Nächte sind sie eingeschlossen unter der Erde. Es gibt kein Licht, die Luft wird immer schlechter.
So 10 mal 10 Meter war es so dicht gedrängt alles.
Habt ihr da geschlafen?
Im Sitzen so. Du verhältst dich auch ruhig. Da haben die einen gesagt, jetzt mal ruhig und jetzt einmal still und so.
Bewegung verbraucht auch Sauerstoff, ne?
Ja, klar. Allein der Gestank, der da drin ist. Und du hast richtig die Angst gerochen da.
Ja, Wahnsinn.
Und dann später, dann hast du Murmeln hören, wie sie gebetet haben. Und das war wie in einer Gruft.
Erichs Vater bleibt ruhig. Er schlägt gegen die Stahltür, Tag ein, Tag aus. Er gibt die Hoffnung nicht auf, dass sie gefunden werden könnten. Und dann?
Das beste Geräusch war eben, als man dann Klopfzeichen hörte von außen. Und das war ganz bewusst, dass man wohl, die suchen uns, die haben uns gefunden. Wir haben uns alle umarmt und... Mhm. Und wir haben uns gegenseitig Glück gewünscht und so, aber nicht, dass so einer gerufen hat, Hurra oder was, da war man gar nicht fähig. Man war so kaputt, so, man lebt noch.
Lebensmittel und Wasser waren aufgebraucht, oder?
Da war nichts mehr groß. Man hat Hunger gehabt, das Schlimmste war Durst einfach, auch von der Luft und so.
Wie lange hättet ihr noch durchhalten können? Gar nicht mehr lange.
Nee.
Also natürlich waren da Trupps unterwegs. Es gab ja immer noch Feuerwehr. Es gab also schon die Versuche, sowas wie Ordnung in diesem Chaos aufrechtzuerhalten. Und es ist aber natürlich Glück, wenn man gefunden wird, weil die Ausmaße der Zerstörungen waren so groß, dass die Hilfstrupps, die es da gab, sicher nur ein Tropfen auf den heißen Stein waren.
Ja, dann war irgendwann, haben wir gehört, dass welche mit der Hacke so gegraben haben. Da wurde als erstes oben die Kellertür freigeräumt und da war das ganze Haus war einfach...
Euer ganzes Haus war zusammengestürzt.
Ja.
Für Erich und seine Familie ist dieser Moment die Stunde Null, als sie endlich raus können aus ihrem Verlies.
Gott sei Dank und alle nach oben, alle rausgestürmt und dass man richtig atmen konnte wieder. Und Gott sei Dank und die alten Frauen beten ja für alles dann und ihre Kreuze geschlagen. Und
aber ihr habt da draußen ja eigentlich nichts als Verwüstung gesehen und diesen Geruch geatmet, den du ja schon so gut beschrieben hast.
Oh ja. Dann hat man zwar die Luft wieder, aber das war ja, die Feuer brannten überall noch. Diese ganze Asche, alles war so richtig weiß, als hätte es geschneit. Oft. Überall brennt es, überall versucht man dann da Schutt drauf zu werfen, dass das Feuer gelöscht ist. Und vor allen Dingen, wo kriegen wir jetzt Wasser her? Das war das Erste, dass man sich erstmal wieder versorgt hat und haben wir überlebt, so ungefähr. Ne?
Und sie sind die Einzigen in der Nachbarschaft, die überleben. Alle Nachbarkeller sind zerstört.
Man kann sich das nicht vorstellen. Waren zwar auch schon vorher Häuser abgebrannt und kaputt gebombt, aber es stand eben sehr viel da noch. Und nach dem Angriff war da stand kein Haus mehr groß. Das war alles, ich weiß auch, wie mein Vater gesagt hat, erstens Leber noch und dann das kann man alles wieder aufbauen.
Die 100.000 Obdachlosen fliehen in den nächsten Tagen und Wochen aus der Stadt raus aufs Land. Erichs Familie lebt zunächst weiter im Keller. Und alle Menschen, auch die Kinder, fangen mit Aufräumarbeiten an.
Da wurde eingeteilt, wer das und das machen musste. Und wie gesagt, es waren da hauptsächlich Frauen. Und die Frauen, die haben also Schaufel und Picke. Und da sind so Loren aufgebaut, das waren so richtige Gleise überall. Und da wurden die aufgefüllt, weggeschoben dann. Für uns Kinder war das eine schöne Sache mit Schieben und so. Wenn sie leer waren, zurückfahren, war nicht schlecht.
Aber habt ihr nicht irgendwie immer wieder ständig irgendwie Leichen gefunden oder irgendwas? Ja. Das ist doch furchtbar, oder?
Das war gang und gäbe, das war normal. Aha. Wenn der Schuh weggeräumt wurde, dann hat plötzlich einer gerufen, hier ist wieder einer.
Du gewöhnst dich einfach dran, oder?
Ja, so makaber das ist. Ob man Schutt wegräumt, plötzlich, da kommt eine Hand raus.
Erich packt 5 Jahre bis 1950 mit an. Dann sind die Trümmer in Nürnberg weggeräumt. Der Wiederaufbau dauert Jahrzehnte. Bis in die 1960er und 70er Jahre gibt es noch Ruinenbaustellen. Aber der Wunsch der Nürnberger, die Stadt sehr ähnlich wieder aufzubauen, geht in Erfüllung. Auch das Haus von Erich wird wieder aufgebaut. Er lebt noch bis 1965 in Nürnberg, bis er seine erste Frau kennenlernt und nach Köln zieht. Er arbeitet später in der Entwicklungshilfe in Brasilien und lebt heute mit seiner jetzigen Lebenspartnerin in Leverkusen. Aber was er in dieser Bombennacht vom 2. Januar 1945 erlebt hat, das hat sein ganzes Leben geprägt.
Ich habe sehr viele Situationen gehabt, wo ich sage, du hast das damals überlebt, das andere ist doch ein Klacks. Das Leben ist auf der einen Seite so schön, da musst du jetzt durch, beißt die Zähne zusammen und dann ist das wieder gut. Und das war zu 1000% so. Mhm. Natürlich hat mich das geprägt.
Erich hat die Bombardierung Nürnbergs im Bombenkeller überlebt. Wir haben heute an den Bombenkrieg der Alliierten erinnert in dieser 100. Danke an Stefan Beuting, der durch Wesel spaziert ist, wo man katastrophale Fehler beim Wiederaufbau der völlig zerstörten Stadt gemacht hat. Danke an Martin Krinner, der uns Arthur Harris vorgestellt hat, der Mann, der die Strategie der Flächenbombardierung entwickelt hat. Danke an Christian Rex, der Erich getroffen hat. Er hat die Bomben in Nürnberg in einem Keller überlebt. Und danke an Julia Rosch, die in ihrer Dresdner Familie auf Spurensuche gegangen ist. Danke an Steffi Brück in der Technik und nochmal an Julia Rosch für online. Danke an Wolfgang Schiller und Niloufar Elhami in der Redaktion und euch fürs Zuhören. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
You are over your dropping zone. now.
Das war das Übergangsgebiet und da haben die Alliierten großräumig erstmal Tabula Rasa gemacht, um möglichst wenig Widerstand zu haben.
Wesel ist baulich eine Katastrophe, aber intensivster Eindruck des Tages, wenn ich so zurückdenke, das waren die Begegnungen mit Martin Röhlen, mit Karin und auch in der Mittagspause mit der Bäckereiverkäuferin, die mir ein Croissant und ein halbes Brötchen belegt hat und die so nett war. Und die Eigenschaft der Weseler ist so dieses total gerade heraus. Finde ich sehr angenehm. Wesel, baulich eine Katastrophe. Die Weseler, die kriegen von mir die volle Punktzahl. 10 von 10.
War is a race. And the prize is victory.
Ich habe den Namen Bomber Harris zum ersten Mal gehört, da war ich ein Student. Das war allerdings nicht im Vorlesungssaal, sondern bei mir zu Hause in meiner WG. Ich hatte damals einen Mitbewohner, den immer alle Bomber genannt haben. Und das hatte was mit Fußball zu tun. Der war nämlich großer Fußballfan und stand, sagen wir mal, auf diesen etwas aggressiveren englischen Spielertyp. Ja? Und in der englischen Fußballgeschichte gibt es gleich mehrere Spieler, die diesen Kampfnamen Bomber Harris hatten. Und wir fanden das irgendwie alle ziemlich cool. Dass es dazu jetzt auch so eine historische Figur gab, das war mir schon irgendwie klar, aber was das jetzt für ein Mensch gewesen ist, das wurde mir eigentlich erst richtig klar durch die Arbeit an diesem Beitrag.
Ja, ich hoffe so sehr, nachdem doch eine große Schuld vorhanden ist, dass das nie vergessen wird.
Ich finde es so wahnsinnig beeindruckend, wie gut sich Erich erinnern konnte an all das, was ihm damals als kleines Kind passiert ist und wie genau er davon berichten konnte. Und ich hoffe, ich konnte ihm helfen, die Erinnerung an den ganzen Schrecken, der damals passiert ist, aufrechtzuerhalten und dass er wirklich nie wieder passiert.
Die Dresdner als solche, das ist eine sehr homogene Bevölkerung gewesen immer. Also eine sehr stolze Bevölkerung, die stolz auf ihre Stadt war, weil die einfach so schön ist.
Als ich in Dresden war und dort so auf den Spuren meiner Oma unterwegs war, habe ich gemerkt, dass ich diese Stadt sehr, sehr gerne mag und dass ich es wirklich wunderschön finde. Und immer wenn ich da so auf die Elbe schaue und auf die andere Elbseite und dann die Villen sehe und die Schlösschen, die da überall in den Hängen stehen, denke ich, eigentlich wäre ich gerne hier aufgewachsen. Aber seit 5 Jahren wohne ich in Köln und mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich auch Köln gegenüber viel Liebe empfinde. Es einfach mir gut gefällt und ich mich hier auch zu Hause fühle, obwohl ich hier gar keine richtigen Wurzeln habe.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.